ich würde sofort alles, was um Dokumentation geht, würde ich versuchen weiterhin zu ersetzen und zu automatisieren. Während ich mit dem Patienten spreche, dass eine KI-Notizen macht. Wenn der Patient entlassen wird oder in der Praxis, wenn ich den irgendwie gesehen habe, dass der eine Nachricht bekommt oder der Weiterbehandler einen Arztbrief bekommt, automatisch generiert. Praxistelefon automatisch machen. Eine Abrechnungshilfe mit KI zu holen. Das sind, glaube ich, die ersten 3-4 Dinge, die ich sofort tun würde. Und dann würde ich mich langsam daran machen, als nächsten oder längerfristigen Schritt zu gucken, wo geht auch die Regulierung hin beim Thema Entscheidungsunterstützung. Also, dass ich eine KI habe, die mir auch vielleicht sogar live während des Patientengesprächs so ein bisschen befragen kann, ist halt aktuell leider noch nicht sauber gelöst von der regulatorischen Brille her. Aber das wäre dann wahrscheinlich so mein langfristiges Projekt.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung und AI von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bosek und ich habe heute den Dr. Lukas Mittelmeier zu Gast von der Firma Heal Capital. Und Heal Capital ist ein Investmentfonds, der Geld bekommt von Privatkrankenversicherern. Ungefähr irgendwie gut 200 Millionen Euro haben die schon eingeworben und damit laufen sie los und investieren in Unternehmen. Und diese Unternehmen, die haben dann irgendwie auch viel natürlich mit Health Tech zu tun, viel mit AI zu tun. Sie investieren ungefähr 1 bis 5 Millionen Euro. Ja, und das Ganze europaweit. Super spannendes Thema. Und der Lukas läuft auch durch die Gegend und erzählt spannendes Zeug. So sind wir auf ihn aufmerksam geworden. Und da Gesundheit und Finanzen und AI 3 Themen sind, die immer sehr, sehr gut ankommen, freue ich mich auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Lukas. Danke, dass du bei uns bist.
Genau, danke, Christoph. Freut mich. Hoffe, dass ich heute ein paar interessante Dinge loswerden kann.
Mein Humor ist ja so, dass ich eigentlich jedem, der irgendwie Doktor heißt, immer sage, wann hast du dich entschieden, Arzt zu werden? Und meistens sind irgendwelche Wirtschaftsdoktoren. Und bisher hat der Witz nie gezündet. Bei dir ist er ja sozusagen Realität. Du bist approbierter Arzt und hast dann irgendwann angefangen zu investieren. Was waren deine Top 2 Gründe, Arzt zu werden? Was waren die Top 2 Gründe, lieber zu investieren?
Ja, das war gar nicht so geradlinig. Also Top 2 Gründe Arzt. Ich glaube, es war wie bei vielen. Ich kam aus einer Ärztefamilie, kannte das von zu Hause, habe mich erst dagegen gewehrt, dann doch entschieden, Medizin zu studieren. Das heißt, das war jetzt gar nicht so überraschend.
Andersrum, hast du Ärzte?
Orthopäden hauptsächlich. Ja, genau. Und meine Schwester hat das nochmal richtig gemacht. Die ist jetzt Ärztin und hat den richtigen Weg gewählt. Aber wie hat sich das andersrum ergeben? Naja, da kamen so ein paar Sachen zusammen. Ich weiß noch, es gab diesen Moment im PJ, im praktischen Jahr, da saß ich irgendwo auf der inneren Medizin, Uniklinikum, saß dann morgens so im Pausenraum und irgendwie mal wieder so jeden Tag ein bisschen das Gleiche gemacht und Stimmung war super schlecht, ja, keiner hatte auch Bock irgendwie mal was zu verändern und alle aßen da so ihre trockenen Brötchen, weil so Kaffee oder Brötchen, so von der Klinik gibt's ja auch nicht, ne, die alles relativ unter Druck kostenmäßig. Und irgendwie dachte ich mir so, boah, ich weiß nicht, ob das jetzt das Richtige ist für immer. Und gleichzeitig hatte ich mit 2 Kumpels damals aus dem Studium ein kleines Startup gegründet nebenbei. Und das war so, wir haben so kleine Geräte für die Hygiene fürs Krankenhaus gebaut, ne? Also nichts Riesiges. Aber das hat so viel Bock gemacht, ne? Und ich saß dann immer morgens so, bevor ich ins PJ gelaufen bin, mit denen hing ich irgendwie im Call und habe versucht, irgendwie Dinge zu organisieren. Und dann war ich im PJ und abends habe ich dann irgendwie weitergemacht, ne? Oder in der Pause und habe mit denen weiter an den Produkten gearbeitet und mit den potenziellen Kunden gesprochen. Und für mich war das dieser Tag- und Nachtunterschied, ne? Und ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich glaube, ich kann mich viel mehr ausleben, viel mehr austoben mit wilden Ideen in diesem Startup-Umfeld, als ich das jetzt in der Klinik machen könnte.
Ich habe von dir gelesen, dass du kürzlich gesagt hast, dass Jobs mit traditionell niedrigem Status, also vielleicht so gerade welche, ne, du hast eben auch gesagt, ihr musstet irgendwie stumpfe Arbeit machen, jeden Tag machen musstet, dass die aber jetzt durch AI eher einen längeren Überlebenswert haben könnten als Jobs, bei denen es irgendwie um reine mentale Hochleistung geht. Kannst du das nochmal erklären und ist vor dem Hintergrund jetzt dein Wechsel dann doch wieder die falsche Idee gewesen?
Gute Frage, wenn wir, glaube ich, in 10 Jahren wissen. Aber ich denke, ja, also der Gedanke kommt daher. Wir haben, KI ist was eben mit dieser Sprachfunktion, ne, ich tippe irgendwas in den Chat rein oder ich spreche irgendwas in den Chat rein und dann kommt was Schlaues zurück, irgendwie groß geworden ist. Und je mehr dein Job dem ähnelt, ja, irgendwie Sprache oder Daten rein und Sprache und Daten wieder zurück, desto schlechter eigentlich für deine Zukunftssicherheit, ne? Das heißt, ironischerweise, wenn man jetzt mal ins Klinikum denkt, Leute, die irgendwie das Essen austeilen oder im Klinikum Logistik machen oder gerade die Pflege, die natürlich immer am Patienten und am Körper irgendwas machen muss oder auch technische Assistenten im OP und der Anästhesie, die werden durch KI nicht ersetzt in den nächsten 5 Jahren. Das ist für mich relativ offensichtlich. Dazu wird es Roboter brauchen, und zwar ziemlich komplexe und ziemlich gut getestete Roboter. Während zumindest ein Teil der Arztrolle, ne, wenn man einen Internisten, der sich Laborwerte anschaut, die Patienten Fragen stellt, vielleicht auch mal draufschaut auf den, das sind alles Sachen, die KI viel einfacher wahrscheinlich übernehmen kann. Ne? Das heißt, ich glaube schon, in den letzten paar Jahren hat man so ein bisschen, oder hat der Arztstatus begonnen zu verfallen. Ich finde wirklich, das ist nicht mehr so ein sexy Job oder so ein hoch angesehener Job wie vor noch 10 oder 20 Jahren, bevor es vielleicht auch Google gab, ja, und keiner eine Ahnung hatte, als er zum Arzt gegangen ist. Und es hat schon angefangen, finde ich, dass das sich ein bisschen zersetzt. Ja, Patienten sind mittlerweile viel schlauer als der Arzt, weil sie vorher bei ChatGPT das nachgeschaut haben. Und das Ansehen ist vielleicht ein bisschen gesunken. Ne? Und wir haben letztens auch mal eine Übung gemacht. Da haben wir geguckt, für was Startups Tools bauen mit KI und in welchen Jobbereichen. Und kannst natürlich raten, was da rauskam. Natürlich für viele ärztliche Aufgaben und noch nicht so viel für pflegerische Aufgaben oder für andere hands-on physische Aufgaben.
Ich glaube, es gab auch schon vor 2 Jahren so, ja, ich glaube, das waren schon sogar Studiendesigns, die gezeigt haben, dass Antworten aus einer ganz normalen ChatGPT 4.0 oder sowas, was oder O3 oder was es irgendwie vor 2 Jahren war, dass die teilweise schon bessere Qualität hatte als irgendwie typische Arztfeedbacks. Das war irgendwie ziemlich überraschend. Hat sich das jetzt in den letzten 2 Jahren eher bestätigt? Oder sagt man, nee, da gehört am Ende dann doch noch ein bisschen mehr dazu, als irgendwie eine gute Antwort zu liefern? Was davon, denkst du, scheint wahrer zu sein?
Man kann das aus verschiedenen Perspektiven sehen. Also ich glaube, wenn man die reine Wissensebene nimmt und gerade diese Gesprächsebene, hat KI schon vor über einem Jahr alle Ärzte abgehängt. Also am Anfang war das so, naja, aber das sind ja nur die Assistenzärzte vom Wissen her. Ne? Dann waren es die Fachärzte. Und jetzt mittlerweile sind das quasi, ist die KI vom reinen Wissen her in der Regel auf Top-Experten-Level weltweit. Ne? Das heißt, da ist nichts mehr zu holen. Empathie im Übrigen auch. Ja, die KI ist deutlich empathischer nach 24 Stunden Wachsein als der Mensch, der einfach, übermüdet ist, keinen Bock mehr hat und irgendwie auch mal auf dem falschen Fuß aufgestanden ist. Das heißt, in diesen beiden Thematiken hat KI Ärzte eigentlich schon abgehängt. So, das ist, glaube ich, gelaufen. Aber was, finde ich, darüber nachdenkt oder hilft, darüber nachzudenken, ob Ärzte jetzt ersetzt werden durch KI, ist für mich ein Phänomen, was sich der O-Ring-Effekt nennt. Das sind, das ist diese Idee, dass ein Job nicht einfach nur ein Task ist, ja, also du oder ich oder die Ärztinnen hier im Krankenhaus haben nicht nur eine Aufgabe, sondern es sind viele verschiedene Aufgaben. Und das, was sich dazwischen abspielt und wie diese verschiedenen Aufgaben miteinander interagieren, ist wichtig. Zum Beispiel, wenn du dem Arzt eine Aufgabe jetzt wegnehmen würdest mit KI, nehmen wir mal an die Dokumentation, was ja in vielen Fällen schon passiert,
ja,
dann heißt ja nicht, dass der Job weg ist, sondern die anderen Aufgaben, dafür ist vielleicht mehr Zeit da, ne? Oder die anderen Aufgaben werden vielleicht wichtiger. Das heißt, man muss das, glaube ich, eher in einzelne Aufgaben denken und nicht in ganzen Jobs. Ne? Ich glaube, also kurz gefasst, Ärzte werden nicht komplett ersetzt werden, aber viele Aufgaben werden sich aus ihrem Job rausverlagern.
Und um, glaube ich, jetzt Fachärzte oder Chefärzte noch mehr zu entzaubern, ich habe mal gelesen, dass das Risiko, an einem Herzinfarkt zu sterben im Krankenhaus, immer dann besonders niedrig ist, wenn die Chefärzte nicht da sind. Also, dass gerade zum Beispiel, wenn Kardiologenkongresse sind, wo irgendwie viele Chefärzte hinfahren, dass dann in deren Kliniken die Überlebenswahrscheinlichkeit bei Herzinfarkten nach oben geht. Und dann wurde das irgendwie begründet mit vielleicht werden weniger mutige Verfahren ausprobiert oder sowas, oder teilweise überschätzen sich auch irgendwie Chefärzte in ihren Fähigkeiten, aber das war auf jeden Fall etwas, was man nachweisen konnte. Das fand ich ganz spannend.
Kann ich gut glauben, obwohl ich jetzt die Studie nicht kenne. Aber was ich immer jedem meiner Freunde irgendwie empfehle, ist, selbst wenn sie privat versichert sind, auf Chefarztbehandlung nicht zu bestehen, weil halt am Schluss der Chefarzt ist auch nur in einem Feld spezialisiert, ja, und der hat viel gesehen, aber vielleicht hat der einen Oberarzt oder einen Facharzt bei sich auf Abteilung, die dein Knie viel besser operieren können, ne, weil der vielleicht auf bestimmte Schulterläsionen spezialisiert ist, ne, und deswegen ist genau natürlich das nie eine Frage von Chefarzt ja oder nicht, sondern wie gut kennt sich diese Person mit dem Thema aus.
Ja, sorry, und wir schweifen ab. Wir reden natürlich auch über Hill Capital. Ihr bekommt euer Geld. Ich hatte gesagt, irgendwie etwas über 200 Millionen Euro habt ihr schon eingeworben zum Investieren. Von Privatversicherern. Das heißt, eure LPs sind die gleichen Institutionen, die eigentlich von Health Techs disruptiert werden sollen. ist das für die so eine Art Hedging in euch zu investieren oder haben die das noch gar nicht mitbekommen?
Das wissen die auf jeden Fall. Die ja. sind auch nicht nur Versicherer mittlerweile, sondern wir haben sogar noch mehr, wir haben den LP-Kreis noch erweitert. Mittlerweile gibt es auch zum Beispiel mittelständische Pharmaunternehmen oder andere, sag ich mal, Dienstleister, also diese viele dieser Firmen, die das Gesundheitssystem so am Laufen erhalten im Hintergrund, haben in uns investiert und der Europäische Investmentfonds, so als ne, EU-Stempel ist das cool, die an Bord zu haben und super Netzwerk, das die mitbringen, super viel Erfahrung. Das heißt, wir haben uns da so einen kleinen Kreis aufgebaut an Leuten, die halt viel Erfahrung mit Startups und auch mit dem Gesundheitssystem haben. Ich glaube, also die wissen alle, was die Stunde geschlagen hat. Also die, gerade dort die Leute, die in Führungspositionen sind, die wissen, dass KI kommt zum Beispiel, dass andere Technologien kommen und dass sie da handeln müssen. Und Heal Capital ist quasi eins der Pfeiler für die, ne, wie die aktiv werden. Die haben, glaube ich, natürlich schlauerweise entschieden, dass es nicht Sinn ergibt, jetzt selbst rumzulaufen und zu versuchen, Startups zu finden und dort zu investieren, sondern dass es super Sinn ergibt, sich zu verbünden mit Leuten wie uns, die das eh schon professionell machen. Und wir sind da also ständig im Austausch, erzählen denen auch, hey, was haben wir gesehen am Markt, was funktioniert nicht. Manchmal gehen die auch direkte Partnerschaften dann mit den Startups ein und arbeiten zusammen. Und für die ist das, glaube ich, so eine Art Innovationsantenne in den Markt hinein.
So ein Fonds läuft meistens irgendwie 6, 7, 8 Jahre ungefähr. Und dann weiß man, ob es irgendwie Sinn gemacht hat, zu investieren. Und dann sind irgendwie 3 Unternehmen sind kaputt, 3 sind irgendwie haben funktioniert und 3 funktionieren wahnsinnig gut. Gibt's schon, wie lange gibt's euch schon und gibt's schon erste Indikatoren, ob euer Fonds ganz gut performt oder da noch einige Wetten sich erst materialisieren müssen?
Ja. Uns gibt seit circa 2020 investiert Heal aktiv, also jetzt so 6 Jahre. Und das heißt, damals gab es einen ersten Fonds. Seit letztem Jahr ist der zweite Fonds live. Und man kann jetzt aber nicht über interne Zahlen sprechen, aber die Tatsache, dass man in überschaubarer Zeit einen zweiten Fonds, der nochmal größer ist als der erste Fonds, ne, der erste war 100, der zweite wird jetzt deutlich darüber liegen. Die Tatsache, dass man das auf die Beine gestellt bekommt mit so Investoren wie dem Europäischen Investmentfonds, das ist ja meistens schon mal ein ganz gutes Zeichen, gerade in einem Markt, wo andere VC-Fonds eben Schwierigkeiten haben, nochmal Geld einzusammeln. Und wir haben jetzt die ersten Firmen im Portfolio, die wirklich sehr, sehr hohe Bewertungen auch eingeheimst haben, in die USA expandiert sind und so weiter. Also die Geschichte ist auch da für den ersten Fonds noch nicht zu Ende erzählt. Aber also wir sind super happy mit dem, was wir bisher sehen.
Was sind so 1, 2 Portfolio-Companies, die du nennen kannst?
Ist immer die Frage, ob man die dann auch kennt, so unter der Zuhörerschaft. Ne? Also wen man vielleicht kennt, ist Avi Medical, weil das eine digitale, mittlerweile auch KI-getriebene Hausarztpraxis ist, die in mehreren Städten in Deutschland Praxen hat. Das heißt, vielleicht sind einige der ZuhörerInnen auch schon Patienten dort. Das heißt, das kann sein, dass die Leute das kennen. Und einer unserer größten Firmen, glaube ich, ist Entire. Das ist eine Plattform für pflegende Angehörige in der Schweiz und in den USA, die quasi dir, wenn du deine Mutter oder deinen Vater zum Beispiel pflegen müsstest, die Versicherungsgelder oder die staatlichen Gelder vermittelt und dir auch zeigt, wie man das ordentlich Super. Macht. Ne? Weil viele Länder haben ja da schlauerweise Budgets eingeführt, dass man nicht eben immer externe Hilfen haben muss, wenn eben auch aus dem Familienhaushalt jemand helfen kann, aber natürlich dann eben finanziellen Support braucht und ist eine der größten Plattformen dort, wahrscheinlich sogar weltweit, die sowas abwickeln.
Das ist ja wahrscheinlich auch ein sehr emanzipatorisches Unternehmen, denn ich glaube, mich zu erinnern, dass 70% der Pflege von Frauen durchgeführt wird. Ne?
Guter
also Punkt. Also der freiwilligen Familienpflege von Frauen, glaube ich, durchgeführt
Richtig,
wird.
Richtig, genau. Ja. Ist natürlich auch für ein großes politisches Thema. Ne? Mal gucken, wie Deutschland sich dort in den nächsten Jahren positioniert und ob es das auch vielleicht ein bisschen einfacher gemacht wird, hier in Deutschland diese Budgets zu bekommen. Weil, genau, stimmen wir zu, das ist wahrscheinlich eine der Lösungen, nicht nur aus emanzipatorischer Sicht, sondern auch einfach aus Ressourcensicht, ja, dass wir irgendwie hier dieses Pflegeproblem
im Griff bekommen. Finde ich super. Als mein Vater irgendwie vor 6, 8 Jahren Pflege brauchte, war das auch einfach so ein Thema, womit man so von jetzt auf gleich irgendwie überschwemmt wird und dann wenig Ahnung hat und es wenig gibt irgendwie, wo man weiß, was steht mir zu, was kann ich beantragen. Insofern, sehr cooles Startup. Ich glaube, ihr habt schon über 8000 Startups gescreent, habe ich umgelesen. Du selbst hast dir irgendwie 2000 Companies allein letztes Jahr angesehen. Insofern danke, dass du kurz Zeit hast für diesen Podcast überhaupt. Was ist der häufigste Fehler, den HealthTech-Gründer so im Pitch machen, deiner Meinung nach?
Vielleicht kleine Korrektur, die 2000, da haben meine Kollegen natürlich mitgeholfen. Also das ist so unsere Schlagzahl, sag ich mal, im Jahr. Und was sind häufige Fehler? ich denke, mit der häufigste Fehler gerade im Health-Tech-Bereich ist, dass man sehr, sehr lange erklärt, warum das ein Problem ist und warum das so wichtig ist, es zu lösen, und dann zu wenig Zeit hat, in einem Pitch die Lösung und auch das Geschäftsmodell zu erklären. Ne, weil dass Gesundheit ein Problem ist und dass man da immer was bewegen kann, ist, glaube ich, klar. Und deswegen mein direkter Tipp wäre immer, ganz kurz das Problem machen, weil viel interessanter ist ja, wie du das mit deiner Firma und mit deinen MitgründerInnen dann zusammen löst.
Wenn du nur anhand der Demografie entscheiden müsstest, welchen Pitch du zuhörst, gibt es da irgendwelche Stereotype, die du schon hast? Also sind das, sagst du, oh, da sind irgendwie, ich habe heute 5 Pitches, einer ist von Ärzten, 4 von Nicht-Ärzten. Höre ich mir lieber, ich kann nur eine, also gibt es irgendwas, wo du merkst, da habe ich jetzt inzwischen gemerkt, ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch, dass die das Problem besser erkennen als irgendwie andere?
Ja, da sage ich jetzt was manche vielleicht nicht hören wollen. Ich finde nicht, dass Ärzte oder andere, Healthcare-Professionals bessere Gründer sind im Gesundheitsbereich per se. Ich glaube, dafür gibt es keine zuverlässigen Daten und ist auch aus meiner Erfahrung nicht so. Ich kenne sowohl Ärztinnen und Ärzte, aber auch eben Leute, die komplett fremd waren im Gesundheitssystem, die super Startups aufgebaut haben, eine super Lösung. Ne? Und ich glaube, deswegen ist das kein guter Indikator. Man hat immer so dieses Klischee von, boah, da müssen jetzt verschiedene komplementäre Teams zusammenkommen und da muss es einen BWLer geben und eine Ärztin und dann muss es irgendwie noch, den Industriemechaniker geben, der das Ganze abrundet. Und ich glaube, generell ist das wahrscheinlich Quatsch. Man weiß ja auch, dass mit die größten Unternehmen der Welt von Einzelgründern zum Beispiel gemacht wurden. Und ähnlich ist es eben auch mit den Einzelhintergründen. Das heißt, wenn man nach Indikatoren sucht, in was man investieren sollte, anhand der Gründerpersönlichkeiten, dann ist es am ehesten Gründungserfahrung vorher. Und das ist das Einzige, was halbwegs zuverlässig ein Indikator ist. Auch keine Garantie, ja. Aber ein Indikator dafür, dass man eine höhere Wahrscheinlichkeit hat. Und es muss nicht sein, dass du schon ein Unicorn gebaut hast. Es kann auch sein, dass du früh angefangen hast, einen Limonadenstand auf deiner Straße zu bauen mit 6, ne? Und dann später in der Uni nebenbei Websites gebaut hast für Firmen in der Nähe. Ne? Mhm. Also einfach Dinge, die zeigen, dass die Leute unternehmerische Ader haben und was aufbauen können.
Spannend. Und wahrscheinlich thematisch hast du gerade gesagt, the money is at voice AI right now. Ne? Also ich glaube, du sagtest, gute Voice Companies erreichen irgendwie 1 Million ARR in wenigen Monaten inzwischen. Und sagtest, glaube ich, auch, dass dieses Jahr zum Thema Voice vielleicht schon die 1-2 Gewinner gekrönt werden, die es auch bleiben werden. Welche Unternehmen fallen dir da ein und warum ist das so?
Da muss man vielleicht gegen die letzten Jahre gegenhalten. Ne? Wie hat sich das verändert? Und ich glaube, wenn man mal durchzählen würde, was sind die großen Finanzierungsrunde im Health-Tech-Bereich, dann würde man für die letzten 2-3 Jahre wahrscheinlich hauptsächlich KI-Dokumentationsfirmen sehen, ne? Also die im Krankenhaus, die dem Arzt helfen, Arztbriefe zu schreiben, Notizen zu schreiben und so weiter. Da ist super viel Geld reingeflossen. Das ist jetzt ein bisschen überlaufen mittlerweile und deswegen gibt's als nächstes als nächster Use Case, als die Modelle besser wurden, als die Sprachmodelle vor allem besser wurden, kamen dann plötzlich diese Sprachtools auf. Und wenn du eine gute Spracherkennung und Sprachausgabe in der KI hast, kommen plötzlich ganz coole neue Anwendungsfälle raus. Ne? Zum Beispiel das Telefon in der Praxis zu übernehmen, ne? Und da Termine oder Rückfragen irgendwie zu beantworten oder anzurufen beim Patienten nach der OP und zu fragen, ob alles okay ist, ne? Ob es schon irgendwelche Beschwerden gibt oder ob man vielleicht auch nochmal wieder zurückkommen möchte ins Krankenhaus. Das sind so die Themen, die mir jetzt einfallen würden.
Was für eine wahnsinnig tolle Vorstellung, muss ich ehrlich sagen, irgendwie nach Hause zu gehen und dann mal einen Anruf zu bekommen, wo ich einfach kurz in Sprache reintun kann, was mir irgendwie auffällt. Gott.
Und deswegen, also das ist jetzt, glaube ich, so seit einem Jahr ungefähr, haben Leute entdeckt, wie cool und wie natürlich eigentlich KI-Sprache schon ist und wie smart. Und deswegen kommt das jetzt, ne? Und vor allem, weil es oft so repetitive und auch doch Aufgaben sind, die viel menschliche Arbeit eben brauchen, aber gar nicht so smart sind in dem Sinne, ne? Also die man jetzt relativ gut strukturieren und mit KI abarbeiten kann. Und deswegen sind da jetzt große frühe Finanzierungsrunden gekommen, werden sicher noch einige folgen dieses Jahr. Und du hast ja noch Beispielen gefragt. Ich werfe jetzt einfach mal ein paar rein. Also für diese KI-Sprache in der Rezeption in der Klinik, was so einer der ersten, No-Brainer-Fälle sind. Da gibt es zum Beispiel in Frankreich eine Firma, die Voca heißt, die da sehr groß gewachsen ist. In Deutschland gibt es das Business-Äquivalent, ist Praxipal. Oder zum Beispiel Praxis Flow, gibt es verschiedene Anbieter. Und so hat jedes Land, glaube ich, so seine Champions. Und dieser Beispiel mit den OPs und dass man danach nochmal angerufen wird, das macht auch eine spanische Firma namens Tucuvi. Kann man sich gerne mal anschauen. Ist natürlich ein bisschen komplexer, weil das ein bisschen medizinischer ist.
Ich hatte neulich einen Podcast mit dem Growth-Menschen von 11 Labs, Gordian Braun, super Folge. Und was die für eine Pace haben und was die da für Lösungen haben und wie weit deren Produkt ist, das hat mich schon teilweise ein bisschen erschrocken. Denn ich hatte irgendwie 2 Monate vorher einen Podcast mit einem anderen Unternehmen, das nämlich gerade jetzt so, wir machen AI, für Telefon-AI-Erreichbarkeit für ihr Unternehmen und so weiter. Und auf einmal sitzt hier 11 Labs vor mir, der wirklich Modellanbieter, und sagt so, ja, das kann man sich inzwischen alles selber und zusammenklicken. Das sind einfach nur noch irgendwie Bausteine. Und dafür, ne, also das eigentlich baut man das inzwischen schon selbst bei uns direkt in der Plattform sowas. Müssen jetzt so Praxipal und weiter sich auch eigentlich Sorgen machen, dass ein Arzt, der so ein bisschen mit Computern umgehen kann, jetzt auch anfängt, sich sowas selber zu bauen, ohne so ein Markup von so einem Spezialistenagentur oder Produkt?
Ich würde es auf jeden Fall beobachten, wenn ich das Startup wäre. Und glaube, das kommt so ein bisschen darauf an, für welchen Anwendungsfall man das genau sieht. Also ich meine, ich bin auch 11 Labs Kunde, habe auch damit mal so ein Tool gebaut, wo Gründer anrufen können. Also das ist schon cool, was sie mittlerweile tun können. Ich denke aber, wenn man jetzt zum Beispiel einen ganz einfachen Anrufbeantworter macht für seine Arztpraxis, ja, den kann ich vielleicht noch selbst bauen, ne? Aber spätestens, wenn ich dann komplexe Terminkoordinierung, wo ich eine Anbindung an meinen eigenen Kalender brauche, wo vielleicht der Patient Rückfragen zum Rezept hat, ne? Was sage ich dem dann, wenn ich da nur in Anführungszeichen 11 Labs dahinter habe, die ja selbst auch das gar nicht so kleinteilig betreuen können. Oder wenn ich jetzt tatsächlich nach der OP anrufe, was ein Medizinprodukt ist, ja, per Definition, dann, dann ist da, glaube ich, irgendwo eine Grenze. Ne? Das heißt, ich glaube, 11 Labs, aber auch andere Modell-Companies wie OpenAI und Co., die werden da langsam reinwachsen, die versuchen das auch. Mhm. Aber ich denke, das wird so eine Art, die Frage ist, die Grenze verschiebt sich vielleicht so ein bisschen, aber die werden jetzt nicht über Nacht, glaube ich, diese ganzen Firmen auffressen. Das ist ja auch eine Frage des Fokus. Ne? Also wenn 11 Labs noch genug große Telekom-Firmen hat, an die sie ihr Produkt verkaufen können, werden sie sich, glaube ich, jetzt nicht die Mühe machen, einen Service-Mitarbeiter zu einer kleinen Praxis zu schicken und dort eben vor Ort zu sein und dessen Sorgen und Nöte zu adressieren.
Mhm, ja, das verstehe ich. Im Gesundheitssystem höre ich oft von der komplizierten Digitalisierungsvoraussetzung, hohen Datenschutzanforderungen, die aber nur für digital gelten und so weiter. Sind das eher jetzt für euch Burggräben, die es eher toll machen, dass da nicht so schnell Wettbewerb kommt? Oder sind das eher Mauern, die es auch euren Startups sehr, sehr schwierig machen, kompetitive, tolle, moderne Produkte auszurollen und zu testen?
Also insgesamt finde ich es eher schade, dass wir so, sage ich mal, involviert und so begeistert sind von Datenschutz hier in Deutschland. Ich glaube schon, das ist einer der Gründe, warum wir in vielen Sachen etwas hinterherhinken, nämlich bei Digitalisierungs- und jetzt auch KI-Fragen. Also ich persönlich finde, man könnte das etwas entspannter sehen und vor allem die Vorteile dann auch sehen, wenn man dort etwas offener ist. Aber natürlich kann man es auch umdrehen und sagen, das ist ein gewisser Burggraben, den diese Startups haben gegen andere. Zum Beispiel glaube ich, dass in vielen dieser KI-Dokumentations- und auch KI-Telefonie-Thematiken, die wir gerade besprochen haben, dass es einen großen Graben geben wird zwischen Europa und USA. Einfach, weil die Regulierung hier so anders ist. Ne? Datenschutz, Medizinproduktrecht, EU AI Act, also lauter verschiedene Themen, die eigentlich erfordern, dass du hier fast ein separates Business aufbaust, wenn du jetzt aus der USA rüberkommen würdest. Ne? Und deswegen, insgesamt finde ich es eher schade, weil ich mir natürlich wünsche, dass einfach alles schneller geht und die Leute die Technologie schneller nutzen können. Aber genau, es ist natürlich auch irgendwo sinnvoll und kann, wenn du hier ein Startup bist, eben auch zu einem gewissen Schutz für dich führen.
Gibt es ein cooles AI-Health-Tech-Startup, das du uns empfehlen kannst, was du regelmäßig nutzt oder was für vielleicht für viele Leute irgendwie ein total naheliegenden Nutzen haben können?
Nun, wir haben kürzlich in Ditto investiert, in den Niederlanden. Nutze ich tatsächlich auch selbst langsam. Leider sind die noch nicht in Deutschland richtig aktiv, sonst könnte man es hier tatsächlich jederzeit schon tun. Ist aber bald geplant. Ditto hilft dir als Patient das Gesundheitssystem zu navigieren im Prinzip. Und den ersten Use Case, den die gebaut haben, ist, dass du zum Arzt gehst und im Arzt-Patienten-Gespräch das Ganze aufnehmen kannst mit deren App und dann am Schluss eine Art Zusammenfassung in verständlicher Sprache mit den nächsten Schritten und so weiter kriegst, was eigentlich gerade passiert ist. Und wenn du jetzt mal denkst, du hast irgendwie in deinem Umkreis vielleicht leider einen Krebspatienten oder Krebspatientin, dann haben die super viele Arzttermine, super viele Informationen und dann ist das total relevant. Ne? Aktuell müssen die Leute da mit Notizbüchern hingehen oder vielleicht eine Voice-Memo auf dem iPhone irgendwie machen und das ist jetzt quasi die intelligentere Version davon und da werden noch viele weitere Features kommen. Ich glaube, wenn man Patient ist in Europa, dann ist das so vielleicht einer der cooleren Use Cases aktuell, die man sich mal anschauen kann.
Kann ich sagen, Christoph, werde jetzt Ditto-Kunde und nehme das jetzt bei jedem Arzt mit oder muss der Arzt es anbieten?
Das kannst du als Patient einfach mitbringen. Ditto geht auch direkt an Krankenhäuser zum Beispiel oder an kleinere Kliniken ran und spricht auch mit denen und sagt, hey, wie findet ihr das? Würdet ihr das vielleicht unterstützen? Und da haben die teilweise auch schon so kleine Tischmatten, ne, wo dann irgendwie Ditto draufsteht und so ein QR-Code. Das heißt, es geht von beiden Seiten. Aber das Coole ist, es ist einer der ersten Startups, die wir gesehen haben, die dieses Dokumentationsthema radikal von der Patientenseite sieht. Ne? Das heißt, ich muss nicht erst fragen, ob mein Krankenhaus es hat. Oder noch schlimmer, ich gehe zu einem Krankenhaus und zu zwei Praxen und die haben jeder ein eigenes System. Na, was mache ich denn dann? So, da habe ich drei Apps und nirgendwo sind meine Daten. Und deswegen hat uns total begeistert dieser Gedanke, dass wir jetzt endlich mal was kriegen, was dem Patienten gehört, ne, was wirklich gut funktioniert. Auch nicht die EPA übrigens, die ja eher dem Versicherer gehört als dir, ja. Wo du auch dann wieder, wenn du einen Versicherer wechselst, kriegst eine andere EPA. Also das sind schon so Dinge, die und zumindest anderes Konstrukt um die EPA. Und das sind so Dinge, die ich dann wirklich cool fand. Und genau, du kannst am Ende als Patient einfach reinlaufen, musst natürlich den Arzt fragen, ob du aufnehmen darfst, nach deutschem Recht. Aber genau, kannst du im Prinzip einfach reinlaufen.
Und EPA steht natürlich für elektronische Patientenakte, ne?
Genau, die EPA ist ja eigentlich, viele kennen diese elektronische Patientenakte hoffentlich schon, wenn sie gesetzlich versichert sind, vielleicht auch schon, wenn sie privat versichert sind, weil das eigentlich ja so der Entwurf, der deutsche politische Entwurf war, wo die eigenen Gesundheitsdaten gespeichert werden sollen. Also alle Daten sollen da reingehen. Funktioniert leider nur so mäßig beim Ausrollen, aber das ist so die eigentliche Idee. Und die Alternative sind dann eben Apps wie Ditto, wo du auch deine Daten dann über die Zeit strukturiert und im Super-Layout und interaktiv eben dir aufbereiten kannst.
Das ist wahrscheinlich eine Schande, wenn man mal gucken würde, was die EPA gekostet hat, sie zu bauen, versus wie attraktiv man das mit einer privatwirtschaftlichen Lösung bauen kann. Ne?
Richtig, genau. Also ist vielleicht eine Frage, ist eine Frage, glaubt man an diese zentral koordinierten, politisch obstruierten Geflechte? Ich glaube, es hat viel auch einfach viel Technologie auch einfach ausgebremst, weil dann immer noch irgendein Detail ausgeschärft werden musste oder musste hier noch gewartet werden, bis dieses Praxisinformationssystem sich angedockt hat. Ne? Also das sind, glaube ich, viele politische Themen, die das so ein bisschen ausbremsen. Und genau, ich glaube, das sollte so Themen wie Ditto sollten ein Weckruf sein für die deutsche Gesundheitspolitik und dann alles, was da so an IT dazugehört, dass die nicht rechts überholt werden von sowas. Ne? Wenn irgendwann einfach, so sieht man es ja auch im Krankenhaus, ne? Viele Ärzte nutzen ChatGPT und nicht irgendwie die offizielle Lösung des Krankenhauses, weil es die entweder noch nicht gibt oder sie furchtbar aussieht und nicht nutzbar ist. Ja. Und da hat sich so eine ganze Schattenwelt an KI aufgebaut. Und das könnte eben im Patientenbereich auch passieren, wenn man nicht darüber nachdenkt, wie man das richtig cool nutzbar macht. Sowas wie die elektronische Patientenakte.
Ich glaube, ich habe entweder von dir oder woanders gelesen, dass 80% der Ärzte wahrscheinlich ChatGPT nutzen.
Das kommt ein bisschen darauf an, wen man fragt. Aber genau, ich würde mal sagen, mindestens 60% in den meisten Umfragen. Genau. Und aus meinem eigenen Umfeld, alle jüngeren Ärztinnen und Ärzte, die ich kenne, fast alle nutzen eins dieser Tools.
Und nun gibt's aber auch OpenAI oder ChatGPT Health. Ist das denn jetzt, wenn man jetzt irgendwie mit 5 Jahre weiterguckt, ist sozusagen dieser Marktzugang zu so vielen Ärzten, ist das dann vielleicht am Ende das, was dann den entscheidenden Vorteil bringt beim Ausrollen irgendwie so einer von Health AI Tools? Oder glaubst du, wenn wir jetzt mal 5 Jahre in die Zukunft gucken, dass so ein OpenAI Health dann doch nicht so toll läuft wie gedacht, weil ich glaube, es gibt auch so Beispiele aus der Vergangenheit, Amazon und so, die haben auch alle große Health-Themen rausgebracht, die aber alle nur 3 oder 4 Jahre gelebt haben oder funktioniert haben.
Genau, richtig. Ich kann verstehen, warum die das machen. Und wahrscheinlich ist es jedes Mal ein Versuch wert. Ja, die haben so große Budgets, das können die wahrscheinlich mal versuchen. Ich glaube, es ist schon insgesamt schlau gewesen, ChatGPT Health zu bauen und man kann das, glaube ich, als Patient oder Patientin mal nutzen. am Schluss ist auch dort eine Frage, wenn jetzt OpenAI und Anthropic und diese anderen großen KI-Labore, wenn die sich da jetzt ein Rennen liefern, wer als erstes die übermenschliche Super-KI entwickelt, weiß ich nicht, ob jetzt die Patienten-KI oder die Ärzte-KI immer im Fokus der Firma sein wird und da jeweils das beste Produkt rauskommt. Ne? Also da wäre ich jetzt ein bisschen skeptisch. Und man muss sagen, diese ganzen Health-Produkte sind auch noch nicht in Europa angekommen. Also ChatGPT Health ist erstmal auf USA beschränkt. Ne? Und ich weiß nicht, wie zum Beispiel Google das handhaben wird mit deren KI-Suite für Patienten. Aber genau, ich denke mal, das ist einmal ein US-Europa-Thema und dann auch wieder ein Fokusthema, was diese App jeweils können wird. Also so ein Ditto, die einfach spezialisiert sind auf Patienten und nur das machen den ganzen Tag. Die App kann einfach viel mehr.
Witzig. Ist jetzt schon sehr verlockt, nach dem Gespräch mal Ditto runterzuladen. Das geht auch in Deutschland, ne?
Ja, du kannst es runterladen, aber deutsche Sprache ist noch nicht.
Ah, okay.
Ditto wird wahrscheinlich dieses Jahr noch.
Gerade die Niederlande Mädchen.
Richtig, genau. Also, entweder niederländisch oder sowas wie Arabisch und so, ne? Für Leute, die zum Beispiel gar nicht also lokale Sprache sprechen. Ne? Super cool eigentlich. Du brauchst sonst einen Übersetzer im Raum.
ja, nette Idee, das so auszudrücken.
Genau. Also das
kennt
auch, das kennt übrigens jeder, weil jede, die im Gesundheitssystem arbeiten, dieses Problem, ne? Dass du halt diese Sprachbarriere hast. Genau. Das heißt, leider aktuell noch nicht in Deutschland, ist aber geplant, wahrscheinlich dieses Jahr noch. Kann man also mal ein Auge drauf halten. Oder wenn man hier lebt und Englisch spricht und zu englischsprachigen Ärzten geht, dann wird es natürlich auch gehen.
Toll. Du hast eine eigene Heatmap gebaut, die, glaube ich, die AI-Fähigkeit mit Startup-Aktivitäten so ein bisschen abgleicht. Kannst du uns erklären, was diese Heatmap zeigt und was so besonders interessante Findings von dir sind?
Die Heatmap sollte quasi zeigen oder soll zeigen, was bauen Startups oder welche Anwendungen bauen eigentlich Startups gerade und welche Berufe oder Berufsfelder gibt es eigentlich in der Medizin, die damit verknüpft sind. Ne? Und ich habe dann so ein bisschen polarisiert zu sagen, okay, wer von euch wird zuerst ersetzt, wenn die KI jetzt so weiterläuft, wie die Startups sich das vorstellen. Und ich denke, ein paar Sachen sind gar nicht so überraschend. Ne? Zum Beispiel diese ganzen Kodierung von Medizinfällen, ne? Diese Datenarbeit oder bestimmte IT-Aufgaben im Krankenhaus. Dass das natürlich viel adressiert wird, ist klar. Ne? Dass Hausärzte und Internisten, weil da viel mit Sprache und Daten gearbeitet wird, ist, glaube ich, auch relativ klar. Ich glaube, manchmal gibt es noch Mismatches, wo die Startup denken, dass es super gut läuft, das mit KI zu bauen und vielleicht aber auch gar nicht der Fall ist. Zum Beispiel, wie gesagt, Pflege, bin ich mir noch gar nicht sicher, wie viel man da eigentlich schon mit KI ersetzen kann. Aber gut, das werden wir dann schauen, ob ich da quasi erstmal richtig liege oder die Startups.
Hast du auch gesagt, dass keine Health-App bisher das Engagement-Problem gelöst hat?
Das ist generell eine große Challenge, ja. Also, was ich damit meine ist,
öfter krank sein.
Genau, richtig. Also jeder hat vielleicht mal so irgendeine Art von Health-App runtergeladen, ne? Oder guckt vielleicht mal in die vom iPhone in diese Health-App rein. Aber die Frage ist, wie häufig macht man das? Ne? Und meistens machst du es erst, wenn es dir gerade schlecht geht. Ne? Dann guckst du nach, dann googelst du, dann gehst du in diese Apps wieder rein und versuchst was zu tracken. Und deswegen scheitern tatsächlich viele KI-Angebote oder generell Gesundheitsangebote für Endnutzer scheitern daran, dass du das einmal nutzt, vielleicht zweimal nutzt und dann irgendwann nicht mehr. Ne? Oder zum Beispiel diese Bluttest-Startups, die es gibt, ne, wo du dann irgendwie einen Bluttest nach Hause bestellst oder in so einen coolen Space reingehst und Blut abgenommen bekommst. Das machst du vielleicht einmal im Jahr, ne, aber nicht viel häufiger, weil wahrscheinlich bist du gerade als junger Mensch eben nicht viel häufiger krank. Und genau, deswegen geht es darum, für Startups Dinge zu bauen, die wirklich möglichst häufig nützlich sind. So kann man es vielleicht mal ausdrücken.
Neben AI gibt es auch verwandt das Thema Robotik oder Neurotech. Das betrachtet ihr auch, aber seid ein bisschen vorsichtiger. Was daran lässt dich da eher vorsichtig sein oder wie beschreibst du eure Sicht auf das Thema gerade?
Ja, vorsichtig vielleicht noch, würde ich sagen. Ja, also wir gucken uns das sehr gerne an, sind da auch immer nah dran, haben auch schon mal Neurotech-Investments gemacht, also so ist es nicht. Aber wenn man jetzt mal Robotics als konkretes Feld rausknüpft, also alles, was mit viel Hardware zu tun hat, wo man irgendwie Elektroden und Metallteile und so weiter verarbeiten muss, ne? Und wo dann auch vielleicht sogar am Patienten oder am Menschen irgendwas gemacht werden muss, ist ja hochriskant, ne? Was, wenn da mal was schief geht. Das sind einfach Themen, die wir aktuell, wo wir uns noch fragen, wie genau positionieren wir uns da eigentlich und ist vieles da schon marktreif? Die Königsdisziplin ist ja immer, was, wenn ein Roboter meine OP macht? Das ist ja immer so die absolute Science-Fiction-Vision. Da gibt es Startups, die daran arbeiten, ne? Die das auch schon versuchen. Aber, wie du schon gemeint hast, unsere Vorlaufzeiten sind ja auch nicht unendlich lang. Man muss halt schon gucken, ist die Technologie schon so weit, dass sie richtig abheben kann oder eben noch nicht. Was wir aktuell machen oder worauf wir genauer schauen aktuell ist, gibt es eigentlich coole Infrastruktur, die man dafür schon bauen kann. Ne? Also wenn man jetzt mal annimmt, dass in 10 bis 20 Jahren irgendwie tatsächlich irgendwann dann die ersten Roboter anfangen, autonom bestimmte OPs zu machen oder Patienten bei der Wäsche zu helfen in der Pflege, ne? Wenn das alles Realität wird, was kann man heute schon tun in den nächsten 5 Jahren, um das vorzubereiten? Das wäre zum Beispiel die richtigen Daten aufzunehmen. Ja, hat ja noch nie jemand im Krankenhaus systematisch gemappt oder irgendwie versucht aufzuzeigen, was eigentlich passiert. Man hat ja nur so ein paar Patientenakteneinträge, wo Entscheidungen aufgeschrieben wurden. Aber keiner weiß ja, welche Handgriffe die Pflege macht. Ne? Wurde noch nie aufgezeichnet. Und das sind ganz interessante Fragen. Wie löst man das eigentlich? Ne? Wenn OpenAI ein KI-Modell trainieren will, dann gehen die auf Wikipedia und Reddit und andere Online-Quellen, ziehen sich das daraus und trainieren das Modell. Funktioniert super, ne? Da kannst du Sprache nachstellen. Aber im Krankenhaus gibt es diese vergleichsweise Datenquelle noch nicht. Und das finden wir schon ganz interessant. Zum Beispiel, wie kannst du da dich jetzt schon positionieren? Kann man zum Beispiel so ein Daten-Startup machen, was dann später Daten für die Roboter liefert?
Ich glaube, ich habe mal gesehen, dass in Bangladesch so ein ganzer Sweatshop mit irgendwie 500 Näherinnen und Nähern saßen und die haben alle so Kopfkameras. Und da stand irgendwie drunter hier, werden halt schon AI trainiert und alle müssen irgendwie mit einer Kopfkamera ihre Sachen nähen, damit sie gerade irgendwie die Roboter trainieren, die irgendwann mal deren Jobs übernehmen. Ich weiß nicht, ob der Kontext genauso war es, aber so saß ich zumindest in dem Social Media Post aus. Wäre wahrscheinlich auch einfach super, ne, wenn irgendwie jede Pflegekraft mit einer Kamera auf dem Kopf rumlaufen würde und man jeden Handgriff irgendwie wie in so einen mega guten Log-File wegschreiben würde. Aber da ist bestimmt, gerade wenn es um das Thema Pflege und körpernahe Dienstleistung geht, ist nicht ganz so einfach, ne?
Genau, und das ist auch ein Grund, warum wir noch aktuell dann mit den eigentlichen Robotern ein bisschen abwarten, ne? Weil du hast ja mehrere Hürden, die du auf einmal nehmen musst. Du musst erstmal, musst du die Daten an sich überhaupt aufnehmen. Ne? Du müsstest da irgendwie eine Kamera auf den Kopf tun, wahrscheinlich auch Bewegungssensoren, Temperatur und so weiter und so fort. Das müsstest du also machen. Ganz schwierig ist die Haptik übrigens bei Robotern. Ne? Also dieses, wie stark muss ich zugreifen und sowas. Und das ist am Menschen ja noch viel schlimmer, als wenn ich irgendwie ein T-Shirt nähe. Ja. Und dazu kommt dann eben, weil es so riskant ist, die ganze Regulierung. Ne? Also einen Manufaktur, so ein Fabrikroboter, den kannst du natürlich auf dein eigenes Risiko mal ausprobieren. Ne? Kostet vielleicht ein bisschen was, wenn er ein paar Dinge falsch macht. Aber ein Menschenleben zu gefährden, weil der Roboter falsch funktioniert, ist ein ganz anderes Risiko. Das heißt, selbst wenn du quasi von den Daten her und technisch alles gelöst hast, müsstest du immer noch gucken, dass es sicher genug ist. Und das sind eben diese multiplen Hürden, die man hat. Ich denke aber, dass dieser Ansatz, dass man einfach mal normale Arbeitsabläufe mit aufnimmt in der einen oder anderen Form, dass das schon interessant ist. Ne? Man muss jetzt nicht jeder Pflegekraft so eine Kamera aufpflanzen, das ist vielleicht auch ein bisschen creepy. Man muss da erstmal Vertrauensprobleme überwinden. Aber ich denke schon, dass man zum Beispiel Testkliniken oder kleine Testpraxen irgendwie schaffen könnte, ne, wo man mal so ein paar Abläufe durchgeht. Und dass man das irgendwie rausfinden muss, glaube ich noch. Das ist ein interessantes Problem aktuell anzuschauen.
Ich habe noch das Stichwort OP-Workflow gelesen. Ist das so ein kleines bisschen das, was du eben beschrieben hast? Oder ist da dann wirklich, ist das nochmal eine eigene Liga in der Vorbereitung und Produkterfindung, die irgendwie Health-Tech-nah sind?
Ja, es ist mit das Komplizierteste, was du wahrscheinlich machen kannst, ne? Es ist, also da liegen die Patienten dann offen aufgeschnitten, ja, da geht's um Leben und Tod, da geht's um super komplizierte, manchmal super filigrane Bewegungen und deswegen, genau, wahrscheinlich ist OP-Abläufe sowohl, was die eigentliche chirurgische Handarbeit angeht, aber auch was also außenrum angeht, ist somit eine der Königsdisziplin, das zu lösen. Auch da gibt's coole Startups und ich denke mal, wie bei den meisten Themen, wird das so ein bisschen vom weniger riskanten auf das höher riskante sich vorarbeiten. Die Startups werden anfangen, erstmal einfachere Sachen zu lösen, wie schreibe ich einen OP-Bericht ordentlich, ne? Oder wurden alle Skalpelle wieder sauber abgelegt oder ist eins im Patienten vergessen worden? Ne? Also Sachen, die ein bisschen klarer definiert sind und vielleicht noch nicht so ultra kompliziert. Und wird sich dann weiter vorarbeiten auf diese komplizierten Fälle, wie zum Beispiel, Roboter geht tatsächlich rein und platziert eine Schraube im Patienten.
Ja, wenn du jetzt schon so viele Unternehmen gesehen hast, so viele Pitches gesehen hast, auch gesehen hast, Unternehmen, die irgendwie Sachen, die toll klingen, dann aber schlecht exekutieren oder umgekehrt. Und ich habe hier unterm Tisch zwei Koffer für dich. Der eine sind 100 Millionen Euro für deinen Fonds, damit du mehr investieren kannst. Aber die anderen 100 Millionen, die wären dann sozusagen für dich, damit du selbst gründen kannst und komplett, ohne jetzt auf Investoren zu achten, mit den 100 Millionen deine Idee umsetzen kannst, die du schon seit 3 Jahren im Kopf hast. Welchen Koffer würdest du bevorzugen?
Super, super schwierige Frage. Das ist wahrscheinlich die schwierigste Frage, die du mir hättest stellen können, weil das tatsächlich auch gar nicht so weit voneinander entfernt ist. Ne? Also ein Fonds ist ja auch so, wir sind 6 Jahre alt, wir sind auch ein Startup, ja, und da kann man auch noch viel bauen. Ja. Das heißt, aktuell wahrscheinlich würde ich sogar für uns für den Fonds nehmen, würde sagen, hey, lass uns hier, das läuft so cool, lass uns mal weiter noch was bauen. Vielleicht sogar neue Themenfelder reingehen, vielleicht nochmal in die USA expandieren als Fonds. Ich glaube, da könnte man noch viel coole Dinge machen. Und vor allem würde ich aber sagen, jederzeit ist es, glaube ich, eine coole Option, eine neue Firma zu bauen. Aber jetzt aktuell hätte ich noch nicht das eine Thema und das eine Team, mit dem ich es machen würde. Und das, glaube ich, ist die Voraussetzung. Ne? Also ich glaube, nach allem, was ich gesehen habe, es kommt eben auf die Leute an. Es kommt darauf an, dass man sich einen coolen Markt aussucht. Und da ich das jetzt aktuell nicht aus dem Hut zaubern könnte, glaube ich, gehe ich mit der anderen Option.
Y Combinator hat, glaube ich, gerade vor ein paar Monaten was rausgebracht. Das machen die vielleicht nicht jedes Jahr. Das nennt sich das Request for Startups. Also wo sie sagen, das sind einfach Themen, wo wir sicher sind, da würde es super gut sein, wenn ihr dazu irgendwas gründet. Da ist irgendwie AI for Low Pesticide Agriculture steht da drin. Oder AI-Native Service Companies oder Building Company Brand. Also gibt es ganz viele tolle Ideen, wo man denkt, oh, das ist ja schon cool. Gibt es sowas auch von euch? Also gibt es so ein Request for Startups zu Themen, wo du sagst, da sehen wir echt noch viel zu wenig gute Ideen, obwohl wir sicher sind, dass es dann ein toller Markt ist?
Absolut. Also erstmal diese YC-Liste ist immer ein super Anfang. Ne? Also erstmal eine coole Übersicht. Die sind manchmal noch ein bisschen vage formuliert, ne, wie man gerade gehört hat. Aber ich glaube, es ist gut, wenn man mal einen ersten Puls bekommen will, wo der Markt sich so hinorientiert. Ja. Wir konkret machen das so. Also ich selber schreibe Newsletter jede Woche, wo ich einfach meine Gedanken so reindampe oder irgendwelche coolen Daten, die ich gesehen habe oder die wir analysiert haben. Und manchmal mache ich das dann auch, dass ich einfach reinschreibe, hey, hier spannendes Thema. Das sind die Probleme, die wir sehen. Ne? Also nicht, dass man da naiv reinläuft, sondern auch genau auflisten, was ist eigentlich, warum ist es eigentlich gar nicht so einfach, wie es vielleicht aussieht. Aber das sind auch die Gründe, warum es eben super spannend ist. Und das funktioniert super gut. Also zum Beispiel bei diesem Thema von Ditto, nämlich KI für Patienten zu bauen, da habe ich im, ich glaube, November 2025 habe ich das gepostet auf LinkedIn und über meinen Newsletter und habe da unfassbar viele coole Ideen zurückbekommen und eben gleichzeitig auch mit dem Ditto-Team gesprochen. Und ja, das zeigt also, dass man tatsächlich vielleicht auch ein Investment daraus holen kann. Von daher, genau, manchmal posten wir diese Dinge online und so Themen wie zum Beispiel dieses Robotik-Daten-Thema, was ich dir gerade erzählt habe, das wäre aktuell eins dieser, sag ich mal, geheimen Wunschlisten-Themen, die wir intern haben.
Also ihr habt zu Hause zugehört, schnell was gründen und dann gibt's mit einer guten Wahrscheinlichkeit auch zwischen 1 und 5 Millionen Euro direkt vom Lukas. Ich habe noch eine zweite hypothetische Frage, denn leider ab morgen musst du wieder als Arzt arbeiten. Also das schöne, entspannte Investmentleben ist vorbei und du musst wieder richtig arbeiten. Und was wären so die ersten Dinge, wo du sagst, das würde ich jetzt sofort mit irgendeinem Startup lösen? Also irgendwas aus deiner Arbeit als Arzt, wo du sagst, wenn ich wieder Arzt sein würde, sofort, das wären die ersten 2, 3 Startup-Produkte, die ich da in meinen Berufsalltag einbauen würde.
Ich würde sofort alles, was um Dokumentation geht, würde ich versuchen, weitgehend zu ersetzen und zu automatisieren. Also während ich mit dem Patienten spreche, dass die eine KI-Notizen macht. Wenn der Patient entlassen wird oder in meiner Praxis, wenn ich den irgendwie gesehen habe, dass der eine Nachricht bekommt oder der Weiterbehandler einen Arztbrief bekommt, automatisch generiert. Praxistelefon automatisch machen, eine Abrechnungshilfe mit KI zu holen. Das sind, glaube ich, die ersten 3, 4 Dinge, die ich sofort tun würde. Und dann würde ich mich langsam daran machen, als nächsten oder längerfristigen Schritt zu gucken, wo geht auch die Regulierung hin beim Thema Entscheidungsunterstützung. Ne? Also, dass ich eine KI habe, die mir auch vielleicht sogar live während des Patientengesprächs so ein bisschen befragen kann, ist halt aktuell leider noch nicht cool. Sauber gelöst von der regulatorischen Brille her. Aber das wäre dann wahrscheinlich so die langfristige, mein langfristiges Projekt.
Du hattest eben schon erwähnt, Newsletter, ich glaube, da heißt Off the Record und da steht drin 100% human written, was ich ganz witzig fand von jemandem, der sagt, die Zukunft ist AI. Aber vielleicht kannst du von deinem Newsletter, wo kann ich den lesen und was sind vielleicht so die 2, 3 hottesten Takes der letzten Wochen und Monate gewesen?
Also den Newsletter findet man recht simpel, wenn man wahrscheinlich den googelt, Health Tech Off the Record Oder wenn ihr meinen Namen auf LinkedIn findet, da ist er auch immer mal wieder verlinkt. Also da freue ich mich, wenn ihr reinschaut und mir auch sagt, was irgendwie cool oder langweilig ist. Freue mich über Feedback. Ich schreibe da über Themen in letzter Zeit, wie zum Beispiel, wenn ich in einem Startup arbeiten will, habe ich heute gepublished. Wie finde ich eigentlich das richtige Startup, um da zu arbeiten? Welches Startup ist cool und welches nicht? Ne? Setze ich mich da ins richtige Boot? Ich habe darüber geschrieben, wie sehe ich die sogenannten DIGAs, also die digitalen Gesundheitsanwendungen in Deutschland, diese Produktkategorie entwickelt. Ne? Wird das vielleicht nochmal richtig kommen oder nicht? Oder zum Beispiel, wie große KI-Labore wie Anthropic und OpenAI sich positionieren? Und genau diese Fragen, die du vorhin gemeint hast, warum ich denke, dass es für die gar nicht so einfach ist und warum die es trotzdem versuchen werden.
Sehr gut. Habe ich noch ein Thema vergessen anzusprechen oder gibt es ein Thema, was du immer, wo du mal denkst, das kommt immer zu kurz, wenn man dich mal ins Gespräch holt?
Das ist eine gute Frage. Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben super viel eigentlich schon abgedeckt, ne? Und da viele der üblichen Themen. Genau. Nee, alles prima.
Unrelated, aber related, habe ich gerade gelesen, dass, ich glaube, es war Harvard, eine Studie rausgebracht hat zum Thema Longevity. Mhm. Und als jemand, der immer ein BMI Ü25 hat wie ich, bin ich immer genervt von Longevity, weil ich da irgendwie keine guten Marker habe, ja. Sozusagen, das ist eine Kritik, die ich in mir fühle, die vielleicht auch so ein bisschen von mir bedingt ist. Aber da stand irgendwie drin, dass es eigentlich wahnsinnig wenig Hebel gibt, mit irgendwie Supplements und Intervallfasten und Übungen und so weiter sein Leben zu verlängern. Und das meiste, Pareto-mäßig, 80% der Effekte ist irgendwie sehr, sehr einfach machbar. Und dass ganz, ganz viel aus dieser Longevity-Branche, Produkten ziemlich wahrscheinlich fast keinen Impact hat. Ich weiß nicht, ob du davon was mitbekommen hast, aber hast du irgendwie zum Thema Longevity irgendeine Meinung, die hier die Reichweite erhöhen könnte?
Hundertprozentig. Also ich glaube, viele Longevity-Themen sind völlig überbewertet und dass das genauso ist, wie du gerade gesagt hast. Es gibt im Prinzip ein paar sehr grundlegende Lifestyle-Hebel, die du eigentlich machen kannst und auch völlig selbst in der Hand hast, wo du kein Produkt brauchst wahrscheinlich von außen. Nämlich, dass du gut schläfst, eben physisch dich betätigst, sprich Sport machst, dass du dich halbwegs gut ernährst. Und das sind Themen, die eigentlich auch schon lange bekannt sind, wie man das ordentlich macht. Ne? Man weiß schon relativ lange ungefähr, wie viel man gut schlafen muss. Man weiß lange ungefähr, wie Sport funktioniert. Ja, und da kann man natürlich immer noch mal die letzten paar Prozent rauskitzeln. Aber ich glaube, die Versuchung ist leicht zu sagen, ja, ich schlafe vielleicht nicht so gut und bin viel zu gestresst und gerne nicht viel zum Sport. Aber ich glaube, so ein Ring, um mich zu tracken, der wird jetzt rausfallen. So, nee, wahrscheinlich nicht, wenn du eh schon nicht richtig machst. Wenn es dir hilft, super fein. Ne? Also ich finde es cool, wenn Leute damit rumexperimentieren. Aber ich glaube, dass viel davon sollte man zumindest mit Vorsicht genießen. Und mein größter unpopular Opinion ist ja dieses ganze Screening-Startups, wo du halt hingehen kannst und dann kriegst du irgendwie zig coole Scans und irgendwie 500 Blutwerte. Und ich guck's mir regelmäßig an, auch was die an Daten produzieren. Und da bin ich vielleicht zu sehr Mediziner, ne? Aber die meisten dieser Ergebnisse führen zu ganz viel Falsch-Positiven. Sprich, dass du denkst, du hast was, du hast es nicht. Und klar ist da ab und zu mal ein Fall dabei, der tatsächlich ernst ist und die entdecken. Und das ist vielleicht für mich dann als einzelner Krebspatient, der früh entdeckt würde, cool. Aber auf einer gesamtgesundheitsökonomischen Perspektive hat keiner dieser Screening-Startups bisher eine Performance, wo ich sagen würde, cool, sollte man breit etablieren. So würde ich es mal formulieren. Ne? Vielleicht kommen die da noch hin. Aber ich glaube, in der Regel wenn man als private Person hingeht und sagt, ich mache dieses Screening, muss man sich einfach bewusst sein, dass da einfach statistisch gesehen leider noch viel Quatsch rauskommen wird. Oder sag ich mal, zumindest mal nicht wirklich weiterführende Ergebnisse. Und da können wir jetzt tiefer in Zahlen einsteigen und lange debattieren mit den Leuten, die diese Startups betreiben. Mhm. Ne? Ich bin nicht generell gegen den Trend, man sollte das ruhig mal ausprobieren und da Daten schaffen. Ich will nur sagen, man sollte was mit Vorsicht genießen.
Du hast, glaube ich, ganz gut gesagt, dass du sagst, noch ist die Validität vielleicht nicht so groß, wie man sie wahrnimmt oder wie man sie in seinem Kopf irgendwie hat. Und dazu fällt mir ein, dass viele dieser Tests, macht man sie am gleichen Tag dreimal, hat man teilweise drei komplett unterschiedliche Ergebnisse. Also die Reproduzierbarkeit ist teilweise erstaunlich gering. Und was zum Thema False Positives. Ich war neulich beim Arzt dann hat er gesagt, ach, wo Sie schon hier sind, lass mal wieder Blut abnehmen. Ja, machen wir. Und dann rief er mich drei Tage später an und meinte, oh, Herr Bosek, da haben wir aber ein Werk gefunden. Also Ihr Blutzucker, der ist, ich kenne die Werte nicht, irgendwie darf irgendwie muss unter 6 sein oder sowas, I don't know. Und war irgendwie 7,5. Und dann sagt er, das ist eigentlich schon so Prä-Diabetik und eigentlich jetzt müssen sie aber mal wieder 2 Tafeln weniger Schokolade am Tag essen und so. Und und das alles nicht so gut. Und ich so, oh shit, jetzt ist soweit und in 3 Jahren werde ich 50 und jetzt habe ich sozusagen so, naja. Und dann sagt er, und in 3 Monaten gucken wir uns das wieder an. Ach ja, sie waren ja nüchtern bei uns, oder? Dann meinte ich so, nee, ich habe eine Stunde vorher ein fettes Frühstück gehabt. Und dann meinte er, ach so, nee, dann ist der Wert okay. Und das fand ich auch so nervig. Und der hatte aber mich natürlich schon abgespeichert als jemand mit ganz gefährlichem Blutwert.
Genau, das ist ja sogar fast mehr ein Kommunikationsfehler noch, ne? Aber richtig, ja, das sowas passiert immer wieder. Und um mal grob das in Perspektive zu setzen, von den Zahlen her, die schreiben dann, oder man macht dann zum Beispiel einen Test, der 99% Genauigkeit hat. Da gibt es dann nochmal spezifischere, sag ich mal, technische Kennwerte, die man messen kann. Aber ich nehme mal den Begriff Genauigkeit, ja, 99%. Und dann liegt nur 1% der Fälle daneben. Klingt ja erstmal richtig gut, ne? Aber das Problem ist, wenn du halt 200.000 gesunde Leute dadurch schleust, dann häufen sich diese 1% halt extrem, ne? Und ich glaube, dieses Zahlenverhältnis, das machen sich dann eben viele Leute nicht bewusst, dass ein Test, der im Einzelfall nur auf mich gesehen 99% genau ist, sich halt völlig anders verhält, wenn man ihn auf viele Leute anwendet und dann eben solche Fälle ins Gewicht fallen, ne? Und nicht nur, dass die einzelne Information ja doof ist für dich, ne? Ist ja total blöd, wenn du jetzt dir Sorgen machst, obwohl du eigentlich nicht müsstest, sondern der ganze Rattenschwanz, der dann kommt. So, dann rennst du zum nächsten Facharzt, dann werden die ganzen Tests wiederholt. Und bei Blutzucker ist es okay. Aber was, wenn so eine App oder so ein Screening dir sagt, oh, du hast vielleicht Krebs, dann machen die eine Biopsie, dann entzündet sich die Biopsiestelle, dann musst du deswegen ins Krankenhaus. Und am Schluss bist du vielleicht sogar lebensgefährlich krank, wegen der Biopsie, die du da eigentlich nicht hättest machen müssen. Das heißt, ich glaube, es ist halt wichtig, diese beiden Seiten zu sehen. Und da gibt es auch coole wissenschaftliche Artikel dazu, die das erklären, falls das jemand mal nachsuchen möchte. Ist auf jeden Fall ein spannendes Rabbit Hole, wo man mal reingehen kann.
Super. Vielen Dank, auch gerade noch wegen dieses Ausflugs am Ende. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß, fand es super interessant. Finde es toll, was du machst und danke dir, dass du die Zeit genommen hast.
Cool, vielen Dank. Gerne wieder.
Das war eine etwas überdurchschnittlich lange Folge mit Lukas heute, aber mir hat Spaß gemacht. Und wenn du diese Abmoderation hörst, dann war das auch ein guter Hinweis, dass es dir auch gefallen hat. Insofern vielen Dank, dass du dabei warst. Klick unbedingt jetzt auf Abonnieren. Ich freue mich immer, wenn du einschaltest und die nächste Folge kommt nächste Woche wieder raus. Insofern bis dahin ganz, ganz tolle, liebe digitale Grüße von
Lukas
und von Christoph. Mach's gut, ciao.